Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Islamistischer Terror und politische Unsicherheit prägten den Nahen Osten in den vergangenen Jahren. Mehr und mehr Muslime scheinen sich jedoch abzuwenden von der radikalen Form des Islam. Und auch im katholisch-muslimischen Dialog gab es auf höchster Ebene wichtige Fortschritte. Gibt es also Lichtblicke für die häufig unterdrückten und verfolgten Christen im Nahen Osten? Das war das Thema eines Podiumsgesprächs bei einer Veranstaltung von Kirche in Not im Maternushaus in Köln im Januar dieses Jahres. Gäste waren Bischof Kyrillos William Saman aus Assiut in Ägypten und Oliver Maxan, Chefredakteur der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Die Leitung der Runde hatte Tobias Lehner.
Ja, liebe Gäste hier, liebe Zuschauer zu Hause, grüß Gott und herzlich willkommen zu Kirche in Not vor Ort, heute wieder aus dem Maternushaus in Köln. Und wieder einmal ist der Nahe Osten unser Thema. Die Region ist nicht nur einer der Schwerpunkte der Hilfe von Kirche in Not, es ist auch eine Region, die nicht zur Ruhe kommt. Sie kennen sicher alle die Bilder aus den Nachrichten. Seit Wochen gehen im Irak und im Libanon wieder Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen Korruption, Regierungsversagen, wirtschaftliche Not. Und der erneut angefachte Konflikt USA-Iran erfüllt die Menschen in den Nachbarstaaten mit großer Sorge. Und nicht nur sie, auch uns hier. Und in Syrien bleibt die Lage angespannt. Die Lage im Norden ist nach dem Einmarsch türkischer Truppen unklar. Tagtäglich sterben weiterhin Menschen, oft unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Wie geht es den Christen in dieser Situation? Es gab und gibt aber auch ermutigende Signale. Für viele zählen neue Meilensteine im christlich-muslimischen Dialog dazu. Für andere ist das Augenwischerei. Eins ist klar, ein friedliches Zusammenleben im Nahen Osten wird es nur miteinander und nicht gegeneinander geben. Aufatmen für verfolgte Christen, Lichtblicke und Rückschläge in der arabischen Welt, das ist heute unser Thema. Und dazu begrüße ich sehr herzlich unsere beiden Gäste, Bischof Kyrillos William Saman. Er kommt aus der am Nil gelegenen Stadt Assiut in Mittelägypten. Er ist Bischof der koptisch-katholischen Kirche, zu der in Ägypten etwa 250.000 Gläubige gehören. Er spricht perfekt Deutsch und er ist Kirche in Not seit langem verbunden. Herzlich willkommen,
Exzellenz. Danke schön.
Und unseren zweiten Gast werden die meisten von Ihnen kennen, Oliver Maxan, Chefredakteur der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Der studierte Theologe und Journalist hat einige Jahre als Nahost-Korrespondent für die Tagespost und für andere katholische Medien gearbeitet, darunter auch Kirche Not. Und ich glaube, man kann mit Recht sagen, das Interesse an dieser Region hat ihn seither nicht losgelassen. Herzlich willkommen, Oliver Maxan.
Danke.
Bischof Kyrillos, vor wenigen Tagen konnte man im Internet Fotos sehen, wie der Präsident von Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, die Weihnachtsliturgie der koptisch-orthodoxen Kirche besucht hat. Das war in der prächtigen neuen Kathedrale von Neu-Kairo, die der Staat finanziert oder mitfinanziert hat. Wie sehen Sie diese Entwicklung, dass Oberhaupt einer mehrheitlich muslimischen Nation Weihnachten mit Christen feiert?
Ja, das ist nicht das erste Mal, dass unser Präsident Assisi kommt uns gratulieren zu Weihnachten. Das vierte Mal und hat das regelmäßig gemacht, seit er Präsident ist, hat allen überrascht. Vor 4 Jahren kam von einer Reise in ein arabisches Land und direkt zur Kathedrale und war eine große Überraschung. Das erste Mal, dass ein Präsident den Mut hat, hat, die Christen zu gratulieren, weil in dieser Zeit waren die Islamisten, hatten verboten, an die Muslime, die Christen zu gratulieren zu Weihnachten. Sie meinen, dass, wenn sie so machen, sie teilnehmen an unserem Glauben und so. Dass der Präsident hat den Mut gehabt und einfach reingekommen und hatte gesagt, ich musste kommen, ich könnte nicht abwesend sein, weil wir sind alle Christen, alle Ägypter. Und Ägypter und einfach Ägypter, fragt nicht nach. Dann jedes Jahr war ein Schritt mehr, dann hat er versprochen, die größte Kathedrale im Nahen Osten in die neue administrative Hauptstadt in Kairo zu bauen. Und innerhalb ein Jahr wurde gebaut, wirklich. Und voriges Jahr, nicht dieses Jahr, vor Weihnachten, voriges Jahr wurde die Einweihung, neben die größte Moschee war auch die Einweihung am Weihnachten und waren alle religiöse und Zivilautoritäten eingeladen und auch von verschiedenen arabischen Ländern da.
Mhm. Also das Stichwort Kathedrale verwenden, auch in anderer Hinsicht gab es ja etwas Öffnungen, etwas Lockerungen für die Christen. Es gab in Ägypten neue Gesetze zum Bau von Kirchen. Die Regierung hat bereits errichtete, illegal errichtete Kirchen nachträglich legalisiert, heißt es. Was bedeutet das für die Christen in Ägypten, auch für ihre koptisch-katholische Kirche?
Seit 1856, wir hatten ein Gesetz, das kommt von der ottomanischen Zeit. Eigentlich war gut gemeint in der Zeit, 1856, sogenannt Hamayuni-Gesetz, Khat al-Hamayuni, wobei alle Bürger sind gleichwürdig, alle dürfen ihre Religion Freiheit üben, aber gab es eine Bedingung für Kirchenbau. Sollte die Genehmigung kommen von der höchsten Autorität des Landes, damit anerkannt und damit alle Rechte haben und keiner kann widerstehen. Ja, dann kam was schlimmer, um 1935, ein Subsekretär des Innenministeriums hat 10 Bedingungen für Kirchenbau eingeführt. Soll nicht nahe zu einer Moschee, soll nur in ein Viertel, wo viele Christen sind, soll nicht nahe zum Nil, soll nicht ganz nahe zum Eisenbahn und so weiter und so weiter. Und damit wurde fast unmöglich, eine Kirche zu bauen. Mhm. Und in dieser Zeit haben viele Kirchen gebaut und waren nicht anerkannt, das heißt offiziell anerkannt. Alle haben geduldet und wir haben immer Gottesdienste gefeiert und sogar bei Festtagen nach den Unruhen waren geschützt von der Polizei, aber offiziell nicht legalisiert. Dann in den letzten Jahren, nach der letzten, wie sagt man, Grundgesetz, das gemacht, wurde gesagt, dass die Kirchen sollen gebaut, braucht man nicht die Genehmigung vom Präsidenten, aber vom Gouverneur. Mhm. Und wir erleichtert. Innerhalb 2 Monate, wenn keine Genehmigung kommt, wir dürfen bauen, ohne Genehmigung. Mhm. Und die alten Kirchen, die nicht genehmigt waren, sollten alle Dokumente präsentiert, damit die legalisiert. Mhm. Und werden geprüft langsam jetzt etwa 1500 Kirchen sind legalisiert alle und geht's weiter bis alle.
Also man kann sagen, nach einer Phase der Engführung, der Verengung, auch in ausgezögerte Verfahren, jetzt eine Phase der vorsichtigen Öffnung, sowohl was die offizielle Seite Präsident, auch was die Administration angeht.
Und sogar in die neue Städte, jetzt werden viele neue Städte gebaut in die Wüste, weil wir haben eine Bevölkerungsexplosion. Mhm. Jedes Jahr, wir haben 2,5 Millionen Menschen mehr. Mhm. Und wir müssen neue Städte bauen. Und jetzt bei jeder Altstadt eine neue. Bei Assyut gibt es eine neue Assyut. Und sogar seit voriges Jahr ein dritter Assyut. Wir haben drei Städte. Und in jede Neustadt, wir bekommen ein Grundstück, damit eine Kirche bauen. Und öfter der Präsident überrascht allen, wann geht zum Besuch und fragt, zeigen ihm hier die Moschee und wo ist die Kirche? So, immer fragt das noch.
Das sind ja eigentlich mutmachende Signale aus Ägypten. In anderen Regionen der arabischen Welt lief der Jahresauftakt nicht so gut. Herr Maksan, die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch US-Raketen hat die Welt in Schrecken versetzt. Es sah so aus, als könnte es zu einem neuen großen Krieg kommen, was vielen Beobachtern, ehrlich gesagt mir auch die ersten paar Tage entgangen ist. Der iranische General wurde auf dem Flughafen von Bagdad getötet, also auf irakischem Boden. Ein langjähriger Projektpartner von Kirche in Not, der chaldäisch-katholische Bischof Bashawarda, im Kurdengebiet des Irak lebend, sagte zu uns, die Menschen hier sind kriegsmüde. Es wurden schon zu oft Stellvertreterkriege auf irakischem Boden ausgetragen. Wie ernst ist die Lage dort und was bedeutet das für die Christen?
Also die Lage ist ernst, aber nicht sehr ernst, meine ich. Also ich glaube, beide Seiten, weder der Iran noch die USA, haben ein Interesse tatsächlich an einer offenen Auseinandersetzung. Das können Sie sehen unmittelbar an den Reaktionen. Es waren sehr wohl proportionierte Vergeltungsschläge, die auch der Iran gesetzt hat. Also insofern glaube ich, eine unmittelbare Eskalation steht jetzt nicht an. Was wahr ist, ist, dass es ein Machtringen gibt zwischen den USA und verbündeten Mächten, Saudi-Arabien und anderen in der Region und dem Iran. Sie wissen, die USA haben sich aus dem Atomabkommen, das 2015 geschlossen wurde, zurückgezogen. Hauptgrund war, dass dieses Atomabkommen ein ganz wichtiges Problem nicht adressiert hat. Und das war nämlich das Engagement des Iran in der Region durch Stellvertreter. Also das hatte vielfach destabilisierende Wirkung. Dieses Problem wollte jetzt Trump adressieren, eigentlich gegen seine Instinkte, weil er eigentlich dafür steht, eben nicht zu intervenieren und sich nicht in auswärtige Angelegenheiten einzumischen. Aber der Druck aus den USA selber ist zu hoch. Also Eskalation ist nicht zu erwarten. Dennoch entspannt sich die Lage dadurch natürlich nicht. Was heißt es für die Christen? Sie haben den Bischof Varda genannt. Es gab viele Stellvertreterkriege, aber auch genügend eigene Kriege auf irakischem Boden. Erinnern sich an den blutigen, wirklich brutalen Krieg zwischen Iran und Irak, 8 Jahre. Danach der Überfall auf Kuwait, die erste amerikanische Intervention. Das Embargo, das danach kam und dann die Intervention 2003 der Amerikaner und dann der Bürgerkrieg, der ausbrach. Also es ist wahnsinnig viel Blut in diesem Land geflossen, allein in Folge der US-Intervention 2003 und den fatalen Auseinandersetzungen sind wahrscheinlich 1 Million Menschen im Irak gestorben durch Attentate und so weiter. Also wirklich ein großer Blutzoll. Was hat es mit den Christen gemacht? Ja, es hat sie dezimiert. 1991 gab es etwa 1,5 Millionen Christen im Irak, also wirklich eine bedeutende Minderheit. Heute dürfte die Zahl, niemand kennt die Zahlen genau, deutlich unter 250.000 liegen. Das heißt, der Exodus ist längst vollzogen. Jetzt kann es nur darum gehen, eben zu sichern, was noch zu sichern ist. Kirche Not engagiert sich ja da ganz vorbildlich durch die Rekonstruktion in der Ninive-Ebene. Ich konnte 2018 mit Kirche Not da auch hinreisen. Da werden ganze Ortschaften wieder aufgebaut oder die Häuser wieder restauriert. Das ist absolut unabdingbar, aber der größte Aderlass ist ohnehin schon erfolgt.
Und wir wissen nicht, wie diese Entwicklung weitergeht. Sie haben einige Jahre in Israel gelebt, im Nachbarland Libanon. Geht es derzeit ja auch drunter und drüber. Dort gehen ebenfalls viele Menschen auf die Straßen, Christen und Muslime gemeinsam, sagen unsere Gesprächspartner. Nun hat der Libanon ja unglaublich viele Flüchtlinge, so viel wie kein anderes Land, aus Syrien aufgenommen. Die Kirchen kümmern sich auch maßgeblich um sie. Der Erzbischof von Beirut hat gegenüber Kirche in Not die Sorge geäußert, dass jetzt vor allem wieder junge Christen das Land verlassen könnten, vergleichbar Irak, was wir gerade angesprochen hatten. Ist der Libanon ein weiteres Land, um das wir uns Sorgen machen müssen?
Also der Libanon ist eigentlich kontinuierlich in seiner prekären Instabilität. Das macht dieses Land eigentlich aus. Sie wissen, es gab zwischen 1975 und 1990 einen Bürgerkrieg, der so ein bisschen das ganze Chaos der Region vorweggenommen hat. Also interne Spannungen, Stellvertreterintervention etc. etc. Dann hat man im Abkommen von Taif den Status quo irgendwie stabilisiert. Seitdem funktioniert das Land leidlich. Zu Recht haben Sie jetzt genannt, eben die über 1 Million Syrer, die in diesem kleinen Land mit zwischen 4 bis 5 Millionen Einwohnern untergekommen sind. Sie können sich vorstellen, was das für eine Belastung ist für die Wirtschaft, wie groß die Spannungen da sind. Der Libanon ist für die Christen insofern wichtig, als es kein Land in der Region gibt, wo sie prozentual einen so großen Anteil haben, wo ihre Situation verfassungsmäßig so geschützt ist. Beispielsweise muss der Staatspräsident immer ein Christ sein. Michel Aoun ist es derzeit und haben viele andere hohe Posten dort in der Regierung auch inne. Also, und die Christen haben kulturell und wirtschaftlich eine sehr, sehr starke Stellung. Also es wäre ganz fatal, wenn der Libanon tatsächlich wieder instabil würde. Wie gesagt, das ist er auf eine Weise immer. Zuletzt haben halt die wirtschaftlichen Probleme sehr zugenommen für alle. Die Regierung ist ineffektiv, sie ist dann auch zurückgetreten. Jetzt gibt es eine technokratische Regierung. Und wie Sie eingangs ja auch gesagt haben, neu ist, dass tatsächlich keine konfessionellen Spannungen im Vordergrund stehen, sondern einfach die Menschen wollen, dass der Staat funktioniert, dass die Regierung liefert. Und deswegen gehen tatsächlich Christen und Muslime gemeinsam auf die Straße. Und das ist eigentlich ein ermutigendes Signal.
Da bin ich auch wieder bei Ägypten. Stichwort arabischer Frühling ist uns allen noch im Kopf, was ab 2011 sich in einigen Ländern des Nahen Ostens abgespielt hat. Auch in Ägypten gab es damals, soweit ich es wahrgenommen habe, weniger konfessionelle Unterschiede, sondern den Menschen ging es um Brot, Freiheit, Gerechtigkeit, funktionierende Regierung. Haben sich, Bischof Kyrillos, die Erwartungen in diesen 9 Jahren erfüllt? Geht es den Menschen jetzt besser und inwiefern?
Teilweise ja, aber nicht ganz, wie die Erwartungen waren. Ja, weil verschiedene Gründe. In Ägypten, ich habe erwähnt, die Bevölkerungsexplosion von einer Seite. Zweitens, wir haben viel Korruption noch. Aber merkt man die letzte Zeit, gibt große Nationalprojekte werden geführt. Die Währungssanierung am Anfang war nicht so einfach für viele Leute und ein Euro kostete so 20 Pfund. Jetzt ist am 17 Pfund gesunken. Das heißt, das geht besser, langsam besser. Braucht man viel Geduld und das die Korruption bekämpft wird, das merken wir auch, wird stark bekämpft und hoffentlich bald wird die Brotfreiheit, Menschenwürde für alle Leute garantiert. Mhm.
Diese Aufbrüche sind ja nur die eine Seite, wirtschaftliche Not ist die eine Seite der Medaille, ja nicht nur in Ägypten, vielen Ländern des Nahen Ostens. Der Terror ist auch nach wie vor eine große Gefahr, auch in Ägypten. Wenn ich richtig gelesen habe, sind seit 2016 bei Terroranschlägen mehr als 100 Christen, natürlich überwiegend koptische Christen, ums Leben gekommen. Wie groß ist nach wie vor die Angst unter den Christen und tut der Staat genug, um sie zu schützen?
Eigentlich, wir denken, dass dieser arabische Frühling war für die Güte der Islamisten, wollten das ausnützen, dann die islamische Staat überall zu verbreiten. Aber in Ägypten, sie haben keinen Erfolg gehabt, weil die Ägypter sind eine Ethnie. Christen, Muslim, alle sind nur eine Ethnie und hängen viel zusammen und auch sind ganz gebunden mit den Instanzen, die Polizei, mit Militär, mit den Zivilautoritäten und geht so weiter. Anschläge gibt ab und zu, weil Islamisten sind nicht ganz weg, aber sind unter Kontrolle und sie wollen zeigen, dass die da sind und versuchen, Gewalttaten zu üben, aber nicht nur gegen Christen, die hatten auch gegen Muslime geübt. In einer Moschee haben 300 Menschen, die beim Freitagsgebet getötet. Sie wollen einfach die Regierung in eine kritische Situation bringen. Das zu sagen, das lohnt nicht, diese zivil, die Staat. Der islamische Staat ist die Lösung.
Mhm. Letztlich zur Instabilisierung des gesamten Staates beitragen. Ja, ja. Weil Sie das gerade erwähnt haben, Sie machen sehr klaren und letztlich alle Gesprächspartner aus dem Nahen Osten sehr klaren Unterschied. Muslime, Christen auf der einen Seite, Islamisten auf der anderen Seite. Herr Maksan, Sie waren oft auch mit Kirche in Not in Syrien. Ich selber kann mich erinnern an eine Begegnung mit einem syrischen Bischof aus Aleppo, der gesagt hat, ich bin in Aleppo geboren, wir haben vor dem Krieg Tür an Tür mit Muslimen gelebt. Wir haben nicht immer gemeinsam gelebt. Es waren schon auch oft eigene Welten, sage ich jetzt mal, oder eigene Kreise, in denen man sich bewegt hat. Aber es war ein nachbarschaftliches Verhältnis. Hat die Terrorerfahrung Ägypten, Syrien, Irak das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen dauerhaft verpestet? Oder was muss aus Ihrer Sicht geschehen, dass wieder Vertrauen wächst?
Das ist eine große Frage. Also was Sie da ansprechen, so diese Alltagstoleranz über viele Jahrhunderte eigentlich, ich glaube, das kann der Herr Bischof bestätigen, das ist in der Region tatsächlich gelebt worden. Ich glaube schon allerdings, dass es natürlich jetzt in der islamischen Orthodoxie immer auch Vorbehalte theologischer Art gab. Das glaube ich, darf man auch nicht unter den Tisch fegen und das ist bis heute so. Ich würde aber sagen, dass der Terror vor allem vom IS und anderen Gruppen auf die Spitze getrieben worden ist, sorgt dafür, dass sich viele Muslime davon abwenden, also von derartigen Vorstellungen, wenn sie sie hatten, und ihre eigene Religion auch in Frage stellen. Also die islamische Theologie sieht sich natürlich konfrontiert mit Anfragen im Sinne von, ja, ist das alles immer nur falsch verstanden worden von den Terroristen oder gibt es wirklich Ansatzpunkte in unserer Religion? Der ägyptische Staatspräsident Sisi hat ja zu einer Reform des Islam aufgerufen, hat diesen Auftrag der Azhar-Universität in Kairo gegeben. Es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen, beispielsweise von der Islamischen Weltliga letztes Jahr in Mekka ist die Mekkaner Erklärung verabschiedet worden. In Abu Dhabi hat der Papst mit dem Großimam der Azhar ein entsprechendes Dokument verabschiedet. Also es tut sich was. Ja. Es ist theologisch was in Bewegung. Ich glaube also dadurch, dass der Terror derart auf die Spitze getrieben worden ist, schlägt das Pendel langsam in die andere Richtung.
Sie haben das Stichwort geliefert, Abu Dhabi, da sollten wir dringend drüber sprechen. Sie beide, was ja eine Besonderheit ist, waren dabei bei diesem historischen Besuch von Papst Franziskus in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es war der erste Besuch eines Papstes auf der arabischen Halbinsel. Ein diplomatischer Erfolg, ohne Zweifel. An Sie beide eigentlich die Frage, war es auch ein Erfolg für die Christen, für das konkrete Leben der Christen in der arabischen Welt?
Ja, ganz bestimmt, weil da war ein Beispiel, wie der Papst wurde empfangen, so mit Herzlichkeit in Abu Dhabi, nie gewesen, nirgendwo. Und davor war dieser Kongress, die menschliche Bruderschaft, und wurde der Dokument unterschrieben vom Papst und Großimam am Abschluss dieser Kongress. Und als Beispiel für die ganze Welt, wie die können die zusammenleben, Christen und Muslime. Obwohl jeder behält seine Religion, seine Glauben, aber die können sich vertragen. Und davor ein Jahr, als der Papst uns besucht hat, und die Begegnung mit dem großen Imam hat uns erinnert an die Begegnung von Franz von Assisi mit dem Sultan al-Kamel. Und wirklich hat das erneuert, diese Möglichkeit zu zusammenleben. Und dieses Dokument wurde jetzt viel gelehrt in die Instituten, aber nicht nur das, wurde ein Komitee gebildet, damit das zu kontrollieren, ob das danach gelebt oder nicht. Das, mhm.
Also konkrete, ja, sozusagen Check, ob es im Leben irgendeinen Sinn, ja, hat, umgesetzt wird. Ja, ja. Herr Maxan, Sie waren auch dabei. Ein Erfolg für Christen in der arabischen Welt, dass sowas möglich war, passiert ist?
Absolut. Also fairerweise muss man sagen, die Arabischen Emirate waren immer toleranter als beispielsweise Saudi-Arabien oder Katar, wo also diese ganz rigide Form des Islam vorherrscht, des Wahhabismus. Die Emirate, das waren halt so Handelsvölker am Meer, also da sind die Leute auch andere Religionen gekommen und gegangen, das ist in der Wüste halt so nicht gewesen. Also es gab da immer schon eine gewisse Toleranz. Wahr ist aber, dass das Herrscherhaus dort sich zum Motor macht, auch eines, ja, moderateren Islam. Das ist aber gleichzeitig ein bisschen das Problem. Das heißt, also sie haben hier auch politische Interessen, die da natürlich reinspielen, also beispielsweise der Kronprinz der Emirate, der Kronprinz von Saudi-Arabien, der ägyptische Präsident. All diejenigen haben natürlich das Interesse, also die Moslembrüder niedrig zu halten und wollen auch dem Westen gegenüber signalisieren, dass sie für einen moderaten Islam stehen. Damit sprechen sie vielen ihrer Völker aus dem Herzen. Bei den sehr radikalen Muslimen haben sie allerdings keine Glaubwürdigkeit. Ja, für die sprechen sie einfach nicht, also die erreichen sie auch nicht. Also hier mischen sich Religion und Politik etwas, aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn sowas passiert. Der Papst hat eine große Messe gefeiert, die erste öffentliche Messe auf der arabischen Halbinsel, die ist übertragen worden, auch Muslime konnten die sehen, also es hat sich schon was getan.
Ja, wissen Sie das da? Die haben 2000 Busse freigelassen, damit die Leute holen, suchen und haben den Tag frei für alle Leute in Emirat. Ich wollte nur dazu sagen, dass auch in Saudi-Arabien gibt eine Änderung. Zum ersten Mal ein koptischer Bischof ist da, die Messe gefeiert, viermal hintereinander und haben das erlaubt. Davor, als einige Christen haben zusammengesammelt, das in einem Haus und gebetet, haben ausgetrieben und sind sofort vom Land. Jetzt müssen werden gefeiert in Saudi-Arabien.
Sehen Sie das als eine direkte Folge dieses, ja, Zusammentreffens, ja, in Abu Dhabi?
Ja, ja.
Das war der erste Teil einer Podiumsrunde zum Thema der Lage der Christen im Nahen Osten, aufgezeichnet im Januar dieses Jahres in Köln. Es sprachen Bischof Kyrillos William Saman aus Assiut und Oliver Maxan, der Chefredakteur der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Die Leitung der Runde hatte Tobias Lehner. Im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir Ihnen ein Buch vorstellen, und zwar den UCAT for Kids. Das ist gewissermaßen der Nachfolger des Weltbestsellers UCAT, der sich in erster Linie an Jugendliche gerichtet hat. Jetzt geht es aber um Kinder, aber die Macher betonen ausdrücklich, dass es ein katholischer Katechismus für Kinder und Eltern ist. Und wie dieser Kinderkatechismus entstanden ist und wie man ihn in der Erziehung verwenden kann, das bespricht Anselm Blumberg gleich im Gespräch mit dem Geschäftsführer von UCAT, Bernhard Meuser.
Herzlich willkommen, Herr Meuser.
Ja, guten Tag.
Der UCAT hat inzwischen sehr viele Geschwister bekommen. Nach dem Jahr 2011, in dem der UCAT erschienen ist, erschien der Jugendkalender, dann das Jugendgebetbuch, das Update Beichten, das Firmenbuch, der Dukat. Darüber haben wir bei Kirche in Not auch schon eine Sendung gehabt. Und schließlich die Jugendbibel im Jahr 2017. Darüber hatten wir letztes Mal gesprochen. Wie kam es nun zur Idee des UCAT for Kids?
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass verschiedene Bücher parallel entstanden sind. Also es ist schon relativ früh der Startschuss gegeben worden für einen Kinderkatechismus. Eigentlich damals schon in Wien 2011, zusammen mit Kardinal Schönborn, als wir doch feststellten, dass der UCAT, der in Madrid auf dem Weltjugendtag verteilt worden ist, eine explosionsartige Verbreitung erfahren hat. Also innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit gab es sehr, sehr viele Sprachen, hohe Auflagen und so weiter. Und ich weiß noch, wie der Kardinal damals sagte, man müsste eigentlich Katechismen für jede Altersgruppe haben. Also es kann gar nicht genug Katechismen geben, sagte er damals. Und der konkrete Start war ein Wiener Seelsorger, der sich besonders mit Kindern befasst, unter anderem beherrscht er so ein Handpuppenspiel. Der Michael Scharf hielt einen Vortrag in Augsburg über Neuevangelisierung. Und wir haben uns anschließend getroffen und ich sagte, klasse Vortrag und so. Und er brachte also die Idee mit dem Kinderkatechismus auch nochmal aufs Tapet. Und da sagte ich, ja, also okay, du bist verhaftet, jetzt fangen wir an. Und dann haben wir es über Jahre hin konkret verfolgt mit Michaela von Heeremann, die wieder dabei war. Sie war ja auch eine der Mitautorinnen vom UCAT. Dann kam noch ein Priester aus Österreich dazu. Dann haben wir Studenten dabei gehabt. Wir haben Eltern, Lehrer, also die verschiedensten Leute haben über die Jahre mitgearbeitet in einem sehr interessanten Prozess.
Der UCAT for Kids ist in kindgerechter Sprache geschrieben. Das sieht man bereits an den Überschriften. Zum Beispiel, da gibt es die Überschrift »Die Gebote, 10 Spielregeln von Gott«. Also erstens, das Wort Spielregeln ist ja schon mal sehr kindgerecht. Und dann wird auch der Genitiv vermieden. Nicht Spielregeln Gottes, sondern Spielregeln von Gott. Wie haben Sie so eine kindgerechte Sprache hinbekommen?
Wir haben einfach immer mit einer Rückbindung in die Praxis gearbeitet. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, wir haben eine Einladung geschrieben, haben gesagt, wir treffen uns jetzt im Dezember, treffen wir uns für ein paar Tage. Und dann haben wir uns häufig so idyllische Orte ausgesucht, so ein Klösterchen in Österreich oder so. Und dann war es meistens eine sehr unterschiedliche Besetzung. Da waren Eltern dabei, die ihre Erfahrungen einbrachten. Und dann haben wir eine Frage, die wir identifiziert hatten als wichtig, an die Wand geworfen mit dem Beamer und haben so lange gesprochen, bis wir als Theologen, als Eltern, als Priester das Gefühl hatten, jetzt stimmt's. Und dann wurden diese Fragen mitgenommen in die Welt der Kinder, ob Kinder das verstehen können. Und dann haben wir von dort Feedback bekommen und haben das nächste Mal, wenn wir uns in einem anderen Klösterchen oder in einem anderen schönen Ort getroffen haben, dann wieder eingebaut und uns korrigiert. Und so sind wir sehr, sehr langsam, aber mit Beteiligung von vielen Leuten vorangekommen.
Das heißt, bereits schon in der Entstehungsphase war der UCAT for Kids Praxis erprobt.
Richtig.
Der UCAT for Kids hat 6 Teile. Er beginnt mit der Grundsatzfrage, woher kommt die Welt? Und hier schließen sich dann entsprechend dem Katechismus der katholischen Kirche 4 weitere Teile an. Das Glaubensbekenntnis, die Sakramente, die 10 Gebote und das Gebet. Und der UCAT for Kids endet dann noch mit einem Spezialteil über das Leben Jesu. Welcher dieser 6 Teile ist eigentlich so Ihr Lieblingsteil?
Gute Frage. Ich bin natürlich von meinem Herzen her erstmal ein Mensch, der sich mit dem Glaubensbekenntnis sehr stark identifiziert. Das ist mein Lieblingsteil. Aber wenn Sie fragen, wo beginnt das eigentlich, das Glaubenlernen, dann würde ich sagen, das Glaubenlernen beginnt mit dem Gebet. Das ist eine Erfahrung, die man früher nicht so gesehen hat. Man hat immer gedacht, man muss erst was wissen und am Ende sozusagen als hohe Schule lernen dann Kinder auch zu beten. Aber ich glaube, es ist ganz anders. So die erste Erfahrung ist, Gott ist eine Wirklichkeit. Man kann ihn anrufen, man kann mit ihm sprechen, man kann seine Not sagen, man kann seinen Alltag vor Gott bringen. Das ist die allererste Erfahrung, dass es Gott gibt. Insofern ist der Gebetsteil ein außerordentlich wichtiger Teil. Und ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht das Verkehrteste, wenn Eltern mit ihren Kindern einfach dort anknüpfen, wo Kinder erste Erfahrungen mit der Wirklichkeit Gottes gemacht haben.
Die Weitergabe des Glaubens geschieht nicht nur durch Bücher, sondern vor allem durch die persönliche Beziehung, ich möchte sagen von Herz zu Herz. Daher betrachtet der UCAT for Kids auch das Glaubenlernen als einen gemeinschaftlichen Vorgang. Welche Rolle spielen in diesem Prozess die Eltern?
Ja, also ich werde häufig gefragt nach der Bedeutung des Buches oder eines Katechismus. Und dann gebe ich manchmal die provokante Antwort, ich interessiere mich nicht für Bücher. Klingt komisch, aber worauf es ankommt, ist der Prozess, der in Gang kommen muss. Ja? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern ins Gespräch kommen oder dass Christen miteinander ins Gespräch kommen oder gläubige und ungläubige Menschen miteinander über die wesentlichen Dinge sprechen. Und das Buch hat nur eine Funktion als Katalysator, als ein Medium, Medium heißt ja Mitte, also etwas, was zwischen zwei Menschen eine Rolle spielt. Und deshalb haben wir ganz anders, als wir das ursprünglich geplant haben, haben wir einen Katechismus für Kinder und ihre Eltern gemacht. Ja? Also ursprünglich war nur gedacht, etwas für Kinder zu machen. Aber das wäre sozusagen das alte Modell von Katechese. Ja? Da ist jemand, der es weiß, der Herr Pfarrer oder der Katechet oder so. Und der Rest sitzt da und guckt und erwartet was. Und der Pfarrer oder der Katechet lehrt dann etwas. Und vielleicht sagt er noch, das müsst ihr jetzt auswendig lernen bis zum nächsten Mal. Und das hat so die Erfahrung einfach keinen Effekt. Ja? So lernt man nicht den Glauben, sondern der Glaube ist etwas, was von Herz zu Herz geht. Etwas, das eine tiefe Überzeugung in mir ist und dann gebe ich sie weiter. Aber es ist nicht irgendeine x-beliebige Überzeugung, denn ich kann ja davon überzeugt sein, dass ich als Spinne wiedergeboren werde oder als Spider-Man oder weiß der Kuckuck was. Das ist ja nicht der Glaube, den ich weitergeben möchte, sondern der Katechismus dient dazu, dass ich den Glauben der Kirche kennenlerne und selber die Überzeugung, selber eine Beziehung dazu entwickle und dann mit dem Kind in Beziehung kommen kann. Ja? Also wie gesagt, ich kann nicht selber nicht beten und dem Kind dann vermitteln, beten ist wichtig. Sondern ich muss selber eine Überzeugung gewinnen und möglicherweise eine Erfahrung machen, um mit einem Kind glaubhaft über Beten sprechen zu können.
Herr Meuser, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung des UCAT for Kids. Gottes Segen für Ihre Arbeit und herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Dankeschön.
Zum Abschluss dieser Sendung wird Bernhard Meuser Ihnen jetzt eine Kostprobe aus dem UCAT for Kids geben. Viel Freude dabei.
Ja, ich beziehe mich auf Frage 8. Die Frage lautet, wie wird das Wissen über Gott weitergegeben? Und ich lade Sie ein, dass Sie zunächst einmal die Seite betrachten, die Doppelseite. Sie sehen da viele Menschen aus verschiedenen Kulturen, die sozusagen stille Post spielen. Das werden Ihre Kinder auch entdecken. Und Sie haben aber damit auch verstanden, wie Glaube weitergegeben wird, nämlich durch Weitersagen. Und Sie und die Eltern sind da auch gefragt. Und dann hat man Verständnis auf die Antwort. In der Antwort heißt es, im Volk Gottes wurde das Wissen über Gott von Anfang an durch Erzählen weitergegeben. Es wurde in der Bibel aufgeschrieben, im Gottesdienst gefeiert und in der Kirche verkündet. Und unten am Buchrand finden Sie dann noch Erläuterungen, die den Eltern eine Hilfe geben, um das Wissen über dieses Erzählen weiterzusagen. So heißt es beispielsweise, an den Lagerfeuern der Hirten, am Brunnen, wo man sich zum Wasserschöpfen traf, im Schatten von Bäumen, auf den Dächern der Häuser, überall wurden die heiligen Geschichten von Gott erzählt. Erst später schrieb man sie auf.
Der UCAT for Kids ist im Verlag der UCAT Foundation erschienen und im Buchhandel erhältlich. Er umfasst 240 Seiten und kostet 14,99 € zuzüglich Versandkosten.